Eine Warnung vorab. In dieser Folge wird es auch um Folter gehen. Die Taten, die ich beschreiben werde, haben zu Ermittlungen, unter anderem auch im Fall Frauke Liebs, geführt. Deswegen gehören sie in diesen Podcast. Ein kleiner Opel Corsa fährt über eine Landstraße in Ostwestfalen. Es ist ein Abend im April 2016, 10 Jahre nach dem Mord an Frauke Liebs. In dem Corsa sitzen 3 Personen. Am Steuer eine Frau, auf dem Beifahrersitz ein Mann und hinten eine 2. Frau. Ihr geht es schlecht. Sie sitzt zusammengesunken auf der Rückbank. Der Wagen fährt übers Land. Es ist schon dunkel. Da macht plötzlich der Corsa Probleme. An einer Bushaltestelle muss die Fahrerin anhalten. Irgendetwas stimmt mit dem Motor nicht. Die Frau auf der Rückbank bekommt das alles gar nicht mehr mit. Sie ist völlig weggetreten. Einige Minuten später klingelt in einer nahegelegenen Polizeiwache das Telefon. Es ist die Corsa-Fahrerin. Sie meldet einen Notfall, ihre Freundin brauche dringend einen Krankenwagen. Als wenig später die Sanitäter ankommen, sehen sie sofort, dass es ernst ist. Der Zustand der Frau ist kritisch. Sie fühlt sich ganz kalt an. Sie trägt auch nur ein dünnes Hemd, obwohl es draußen um die 0 Grad sind. Die Frau ist extrem abgemagert. Sie sitzt auf einer Plastiktüte. Im Auto riecht es nach Urin und die Frau hat Schnitte und Schürfwunden. Die Fahrerin sagt, ihre Freundin sei Borderline-Patientin. Sie habe sich selbst verletzt. Die Rettungskräfte bringen die Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus. In der Klinik stellen sie fest, dass ihre Körpertemperatur bei unter 30 Grad liegt. Irgendwann bricht ihr Kreislauf völlig zusammen. Sie reanimieren sie. Aber gegen 1 Uhr nachts geben sie auf. Die Frau ist tot. Die Polizei leitet Ermittlungen ein. Ein paar Tage später stehen 6 Beamte der Bielefelder Mordkommission vor einem Haus in Höxter, einer kleinen Stadt in Ostwestfalen. Sie klingeln. Sie ahnen nicht, was sie hinter dieser Tür erwartet. Sie werden eine Welt kennenlernen, die selbst erfahrene Mordermittler an ihre Grenzen bringen wird.
In Paderborn wird seit Dienstagabend eine junge Frau vermisst, die 21-jährige Frauke Liebs.
Ich wusste, irgendwas ist passiert.
Auf einmal vibrierte mein Handy.
Bist du festgehalten?
Ja. Nein, nein.
Wer ist bei dir?
Kann ich dir nicht sagen.
Irgendwie wird sie probiert haben, uns einen Hinweis zu geben und wir haben ihn einfach nicht verstanden.
Und jeder hat den Biss und den Ehrgeiz. Wir wollen den Scheißfall klären.
Wenn es dieses Mal nicht gelingt, dann gebe ich auf. Dann muss ich mit den Fragezeichen irgendwie weiterleben.
Ihr hört Frauke Liebs, die Suche nach dem Mörder. Ein Podcast von Stern und Stern Crime. Frauke Liebs wurde 2006 in Paderborn entführt und ermordet. Ihre Familie und die Polizei suchen den Täter bis heute. Dieser Podcast ist der Versuch, wieder Bewegung in den Fall zu bringen. Was fehlt, ist die entscheidende Zeugenaussage oder aber das Geständnis des Täters. Ich bin Dominik Stawski, Reporter beim Stern. Und das hier ist Folge 9, das Horrorhaus. Höxter Bosseborn ist ein Dorf mit etwa 500 Einwohnern. Das Haus, an dem die Polizisten an diesem Mittwoch klingeln, steht im Saatweg Nummer 6. Es ist ein altes, unauffälliges Bauernhaus. An der Fassade haben sich Moos und Dreck gesammelt. Aber Briefkasten und Klingel sind ordentlich beschriftet. In dem Haus leben Angelika und Wilfried W. Das sind die beiden, die mit der sterbenden Frau im Corsa saßen. Als die Ermittler die Tote gesehen hatten, ihre zahlreichen Verletzungen und den völlig ausgezehrten Körper, ahnten sie gleich, dass diese Borderline-Geschichte eine Lüge sein könnte. Jetzt haben sie einen Durchsuchungsbeschluss und Handschellen dabei. Kurz darauf werden Angelika und Wilfried W. abgeführt und ins Bielefelder Präsidium gebracht. Sie kommen in 2 unterschiedliche Zellen. Die Ermittler wollen sie von Anfang an getrennt vernehmen. Es dauert nicht lange, da fängt Angelika W. an zu reden. Sie ist Ende 40, sieht ungepflegt aus und hat schlechte Zähne. Ihr Gesichtsausdruck ist finster. Sie erzählt völlig ungerührt von dem, was in dem Haus in Höxter passiert war. Es ist eine Horrorgeschichte. Sie gibt zu, dass die sterbende Frau im Auto nicht das einzige Opfer war. Dass sie immer wieder Frauen bei sich im Haus hatten. Dass sie und Wilfried W. diese Frauen gefangen hielten, sie anketteten, sie schlugen und misshandelten. Manchmal brachten sie die Frauen in den Keller, damit die Nachbarn die Schreie nicht hörten. Kurz nach den ersten Vernehmungen wird der Fall öffentlich bekannt.
In einem äußerst mysteriösen Fall hat die Staatsanwaltschaft Paderborn Haftbefehl wegen Totschlags gegen einen Mann und eine Frau aus Höxter erlassen. Auf einem Bauernhof soll das geschiedene Paar eine Frau so lange gefangen gehalten und misshandelt haben, bis sie starb.
Im Fall der nach wochenlanger Gefangenschaft gestorbenen Frau im ostwestfälischen Höxter schließen die Ermittler nicht aus, dass es noch weitere Opfer geben könnte.
Das Haus im Saatweg 6 heißt ab sofort nur noch das Horrorhaus. Auch ich höre damals die Nachrichten von dem Fall in Höxter. Zu dem Zeitpunkt beschäftige ich mich schon länger mit dem Fall Frau Geliebs. Der Name Höxter sagt mir gleich was. Im Kreis Höxter liegt nämlich Nieheim. Und aus Nieheim kam Fraukes erste SMS. In Nieheim hatte die Polizei am intensivsten nach einem Versteck gesucht. Das erste, was ich damals tue, ich öffne Google Maps. Zwischen der Funkzelle in Nieheim-Entrup und dem Horrorhaus in Höxter liegen etwas mehr als 10 Kilometer. Ein Haus, in dem Frauen gefangen gehalten und misshandelt wurden und das so nah an der Funkzelle, in der Fraukes Handy nachgewiesenermaßen in der ersten Nacht ihres Verschwindens eingewählt war. Ich frage mich gleich, ob das Zufall sein kann. Wie viele Menschen kann es in dieser Gegend geben, die Frauen gefangen halten und dazu fähig sind, sie umzubringen? Ich möchte Fraukes Mutter sprechen und sie fragen, was sie weiß. Aber ich zögere, weil ich mir ausmale, in welcher Situation sie stecken könnte. Vielleicht hat die Polizei ihr schon mehr erzählt. Vielleicht auch etwas von Frauke. Deshalb schreibe ich ihr erstmal eine Nachricht. Liebe Frau Liebs, darf ich Sie heute anrufen? Sie ahnen, dass mich die Festnahme des Paars aus Höxter dazu bewegt. Ja klar, schreibt sie zurück. Wir telefonieren. Ich frage sie, ob sie schon was über Frauke gehört hat. Hat sie nicht, sagt sie. Ich spüre aber, wie aufgewühlt sie ist. Ich frage sie, ob sie schon mit Kommissar Östermann telefonieren konnte. Nur kurz, sagt sie. Zu Frauke habe er auch noch nichts sagen können. Es werde noch geprüft, ob Frauke zu den Opfern gehört oder nicht. Die Situation sei deswegen kaum auszuhalten für sie. Ich rufe selbst Östermann an, aber er geht nicht ans Telefon. Stattdessen verschicken Polizei und Staatsanwaltschaft eine Einladung zu einer Pressekonferenz. Ich schaue sie mir online an. Vorne im Saal sitzt Östermann. Er ist zum Leiter der neuen Mordkommission ernannt worden. Neben ihm sitzt der zuständige Staatsanwalt, Ralf Meyer. Staatsanwalt Meyer fängt gleich mit den schlechten Nachrichten an. Tatsächlich gäbe es ein zweites Mordopfer, sagt er.
Dabei handelt es sich um die zur Tatzeit 33-jährige Annika W., geborene E.
Annika W., 33 Jahre alt. Also nicht Frauke. Meyer muss einen Moment innehalten, bevor er erzählt, was Angelika und Wilfried W. mit der Frau nach deren Tod gemacht haben.
Der Leichnam ist dann von den Beschuldigten in einer Tiefkühltruhe in dem Haus tiefgefroren worden. In der Folgezeit immer wieder in kleinere Stücke zerteilt worden, die dann in dem Kaminofen des Wohnzimmers verbrannt worden sind. Die Asche ist dann an den Straßen der Umgebung verstreut worden jeweils.
Im Saal sitzen Dutzende Journalistinnen und Journalisten und Kameraleute, aber es herrscht absolute Stille in diesem Moment. Staatsanwalt Meyer übergibt das Wort an Kommissar Östermann.
Ja, meine Damen und Herren, die Beschuldigte Angelika hat ein relativ umfassendes Geständnis abgelegt, wobei wir uns allerdings heute noch nicht darüber im Klaren sind, ob sie tatsächlich schon alles gesagt hat, was sie weiß. Fakt ist, dass es neben den beiden Opfern, von denen wir hier jetzt sprechen, andere Frauen gibt, die in diesem Haus ebenfalls misshandelt worden sind.
Es klingt so, als können die Ermittler noch längst nicht abschätzen, wie dieser Fall sich noch entwickeln wird. Die Spurensicherung werde jetzt noch Wochen in dem Haus in Höxter beschäftigt sein, sagt Östermann.
Sind gezwungen, das ganze Objekt wirklich quadratzentimeterweise abzuarbeiten und zu untersuchen, um zu schauen, ob wir Spuren anderer Frauen finden. Wir können auch nicht völlig ausschließen, dass möglicherweise dort noch eine andere Frau gestorben ist. Das wissen wir einfach zurzeit nicht. Das ist auch der Grund, weshalb gestern Abend um das Objekt ein Bauzaun.
Irgendwann fragt ein Reporter Östermann endlich nach Frauke.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, in diesem Stadium der Ermittlungen, ist der Fall Frauke Liebs für uns ein Prüffall. Wir werden natürlich ganz akribisch schauen, ob unsere jetzigen Beschuldigten auch für den Tod der Frauke Liebs verantwortlich sein können. Aber da jetzt zu dieser Stunde eine Aussage zu treffen, ist absolut verfrüht.
Der Reporter fragt, ob es denn dazu schon Befragungen mit Angelika W. gab.
Dazu möchte ich an dieser Stelle nichts sagen.
Dazu möchte ich an dieser Stelle nichts sagen? Das klingt für mich so, als hätten Sie mit Angelika W. schon über Frauke gesprochen. Nach der Pressekonferenz rufe ich Östermann wieder an. Er geht aber immer noch nicht an sein Telefon. Später erfahre ich, dass er und seine Leute eine Tabelle zu diesem Fall vorliegen haben. Angelika W. hat sie in ihrer Zelle gezeichnet. In die Spalten hat sie die Namen der Opfer geschrieben. In die Zeilen darunter die Foltermethoden. Schlagen, treten, Haare ausreißen, heißes Bügeleisen auf die Haut, Kopf in kaltes Wasser, Essensentzug, Knie in den Bauch, draufsetzen, würgen. Die Tabelle füllt mehrere Seiten. Angelika W. hat in dieser Tabelle angekreuzt, welches Opfer wie misshandelt wurde. Und hinter jedes Kreuz hat sie entweder ein W für Wilfried geschrieben, wenn er der Folterer war, oder ein Ich, wenn sie es gewesen ist. Das Wort Ich soll am Ende öfter zu lesen gewesen sein als W. Immer mehr Vornamen der betroffenen Frauen werden bekannt. Erst Susanne, das war die Frau im Corsa. Dann Annika, das war die Frau, deren Asche von Wilfried und Angelika W. verteilt wurde. Dann hört man von einer Christel, einer Martina. Später ist von einer Kathi die Rede. Der Name Frauke ist nicht dabei. Frauke steht auch nicht in der Tabelle. Die Tabelle beginnt erst im Jahr 2011, also 5 Jahre nachdem Frauke getötet wurde. 2011 war das Jahr, in dem Wilfried und Angelika W. in das Bauernhaus in Höxter gezogen sind. Die Frage ist, gibt es nur dieses eine Horrorhaus? Oder hat das Paar schon zuvor Frauen gequält? Erzählt Angelika W. die ganze Wahrheit? Was ist mit Östermanns Andeutung, dass es nur ein relativ umfassendes Geständnis ist? Dass die Ermittler nicht wissen, ob sie wirklich alles gesagt hat? In den Medien beginnen jetzt die Spekulationen, dass auch Frauke zu den Opfern des Paars gehören könnte.
Der Horror von Höxter. Er wirft jetzt viele Fragen auf. Möglicherweise ist auch Frauke Liebs dem Quäler zum Opfer gefallen.
Das Neueste, was man jetzt weiß, dass es offenbar eine Verbindung zum Fall Frauke Liebs gegeben hat und geben soll.
Es wird bekannt, dass Wilfried W. schon als junger Mann gewalttätig war. Er ist vorbestraft. Dann kommt auch noch heraus, dass das Paar die Handys mancher Frauen benutzt hat. Während sie die Frauen gefangen hielten, haben sie mit deren Handys Lebenszeichen abgesetzt, damit die Angehörigen keinen Verdacht schöpften. Ähnlich wie bei Frauke. Ich stoße im Archiv der Lokalzeitung auf einen alten Bericht. Er stammt aus dem Jahr 1995. Es geht darin um einen Gerichtsprozess gegen Wilfried W. Er wurde verurteilt, weil er seine damalige Frau schwer misshandelt hatte. Vor allem an einer Stelle in dem Zeitungsbericht bleibe ich hängen. Dort steht, dass Wilfried W. seine Frau immer wieder im Kofferraum seines Autos eingesperrt haben und dann mit ihr rumgefahren sein soll. Ich denke an Frauke, die auch immer wieder in einem Fahrzeug transportiert wurde. Wie genau, das weiß man nicht. Irgendwann bekomme ich endlich Östermann ans Telefon. Es ist nur ein kurzes Gespräch. Ich frage ihn, ob man irgendwelche Hinweise auf Frauke gefunden hat. Kann ich Ihnen nicht sagen, sagt Östermann.
Und willkommen bei Stern TV.
5 Tage nach den ersten Schlagzeilen zum Horrorhaus hat Ingrid Liebs einen Fernsehauftritt. Stern TV bei RTL hat sie eingeladen. Stern TV und der Stern sind getrennte Redaktionen. Ich bin an der Sendung nicht beteiligt. Ich bin also an diesem Abend nur Zuschauer zu Hause auf meiner Couch. Aber ein brennend interessierter Zuschauer.
Die Sehnsucht nach Gewissheit,
die Kamera schwenkt durchs Studio. Ich sehe Ingrid Liebs auf einem der Studiosessel sitzen. Neben ihr Chris und Moderator Steffen Halaschka. Hinten in den Zuschauerrängen erkenne ich Fraukes Schwester Karin.
Frau Liebs, 10 Jahre haben Sie die Hoffnung, dass sich diese Tat aufklären könnte. Und jetzt sieht es so aus, als könnte sich diese Hoffnung im Grunde aufs Entsetzlichste erfüllen. Wie geht es Ihnen seit dem Wochenende, seit es die Schlagzeilen aus Höxter gab?
Sehr ambivalent. Auf der einen Seite ja, die Hoffnung, dass ich einen Schlusspunkt setzen kann. Auf der anderen Seite das Entsetzen, wie dieser Schlusspunkt letztlich aussehen könnte. Denn das, was in Höxter passiert ist, ist einfach unvorstellbar schrecklich.
Am Tag nach ihrem Fernsehauftritt fahre ich nach Lübbecke und besuche Ingrid Liebs. Sie wartet in ihrem Garten auf mich. Es ist ein traumhaft schöner Frühlingstag. Ich lege mein Diktiergerät auf den Gartentisch. Meine Chefredaktion will damals von mir einen Artikel zum aktuellen Stand haben. Ob der Fall von Frauke wirklich mit dem Horrorhaus zusammenhängt. Ich habe mir vorgenommen, mit Fraukes Mutter Punkt für Punkt abzugleichen. Was spricht dafür, dass es das Paar aus Höxter war? Und was spricht dagegen?
Welche Muster passen jetzt für Sie, wenn Sie mal so...
Ja, das Anrufen.
Es waren aber wohl keine Anrufe, sondern immer nur SMSen, mit denen das Paar aus Höxter die Familien im Glauben ließ, dass alles in Ordnung sei. Und zwischen einer SMS und einem Anruf liegt doch ein großer Unterschied. Die SMSen konnten sie selbst schreiben. Um anrufen zu können, hätten die Frauen irgendwie mitmachen müssen. Ich frage Fraukes Mutter nach weiteren Parallelen.
Das Leben lassen, das Abwarten, die räumliche Nähe passt.
Entschuldigung, eine Sache noch, die mir eingefallen ist. Das wissen Sie, dass der mal vorher in Paderborn-Bienhausen gelebt hat, wissen Sie, ne?
Nein.
Hat er mal.
Ach, sieh an.
Ich spreche Ingrid Liebs hier auf meine Recherchen an. Ich konnte in der Zwischenzeit herausfinden, wo Wilfried W. seine erste Frau misshandelt hatte. Bienhausen. Das liegt im Paderborner Osten. Ziemlich genau in der Ecke, in der eines der Gewerbegebiete lag, aus dem sich Frauke immer wieder gemeldet hat.
Ja, dann kannte er natürlich die Ecke auch.
Ja. Das war zu der Zeit, als er damals verurteilt wurde mit seiner ersten Frau. Da hat er in Bienhausen gelebt.
Ja gut, das passt natürlich dann doch besser.
Ich weiß nicht, wie lange er in Bienhausen lebte. Ne? Das war also, ich beziehe mich da auf diesen Gerichtsbericht Mitte der 90er Jahre. Da wird so zu seiner Vita gesagt, Hundeführer aus Bienhausen.
Hatte der zu der Zeit 2006 auch einen Hund?
Das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Das ist immer was, wo Frauke sicherlich drauf angesprungen wäre.
Ja?
Hunde?
War sie immer so interessiert an so...
Sie wissen, wir haben jahrelang Rottweiler gehabt. Und Frauke war Hundefan.
Fraukes Mutter hat sich immer gefragt, wie Frauke denjenigen, der sie entführte, kennengelernt haben könnte. Die Indizien sprechen ja dafür, dass sie den Täter schon vorher irgendwie gekannt hat. Aber was war die Verbindung? Die Leidenschaft für Hunde könnte eine Möglichkeit gewesen sein, meint Ingrid Liebs.
Was sagen Sie zum Alter? Da ist so...
Naja, Frauke war 21. Der Typ war zu dem Zeitpunkt 36. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie frisch der aussah.
Naja, das Foto haben Sie jetzt ja gesehen. Also ich finde, der Mann sieht... Also der ist jetzt 46.
Ja, den kann man auch für 40 durchgehen lassen. Mhm. Und wenn der ihr gesagt hat, du, ich bin 30, dann ist das ja eine Möglichkeit, wo sie gesagt hat, ja, 30 ist zumindest nicht ganz außer Welt.
Ja.
Ne, ist zwar aus einer Sicht einer 21-Jährigen schon ziemlich alt.
Kommt aber häufig vor.
Aber ist zumindest nicht außergewöhnlich. Ja. Also das wäre kein Hintergrund. Ja.
Die Liste der Indizien, die für das Paar aus Höxter sprechen, werden immer länger in diesem Gespräch. Aber es gibt auch Punkte, die klar dagegen sprechen. Vor allem die Art und Weise, wie das Paar die anderen Frauen zu sich lockte. Sie überfielen sie nicht auf offener Straße. Wilfried W. schaltete Kontaktanzeigen in Zeitungen. Angelika half ihm dabei. Fischmann sucht umzugswillige Sie, stand zum Beispiel über einer Kontaktanzeige. Und daraufhin haben sich tatsächlich viele Frauen gemeldet. Es waren sehr einsame Frauen. Frauke war ja aber alles andere als einsam.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Frauke auf eine Kontaktanzeige reagiert hat.
Ja, vor allem in der Zeitung.
Also in der Zeitung, die las die Tagespresse in Paderborn nicht.
Ja.
Es sei denn, die lag irgendwo rum, sie hatte nichts zu tun, aber sie hatte keine Zeitung abonniert. Ja. Und damit ist der Teil eigentlich ausgeschlossen. Ja. Ich weiß nicht, ob der Mann gechattet hat.
Weiß ich auch nicht, ne?
Das wäre eine Möglichkeit.
Ja.
Es kann natürlich auch sein, dass ihn schlichtweg irgendwann mal getroffen hat. Sie war am Wochenende halt auch in Paderborn, ja, discomäßig unterwegs in verschiedenen Einrichtungen.
Aber Frauke war anders als die Opfer von Angelika und Wilfried W. Sie waren allesamt älter. Sie hatten auch nicht diesen engen Familien- und Freundeskreis wie Frauke, der gleich Alarm geschlagen hätte, wenn etwas nicht stimmt. Aber Ingrid Liebs bekommt diesen Gedanken nicht aus dem Kopf, dass ihre Tochter in die Fänge von Sadisten gekommen sein könnte. Und dieser Gedanke macht sie fertig.
Nur an diese Möglichkeit habe ich bisher nicht gedacht gehabt. Hm.
Ja, das ist ja sozusagen auch das Dunkelste aller Vorstellungen.
Ja.
Ne? Das muss man, die dunkelste aller Vorstellungen im Grunde. Ne?
Ja.
Die man sich ja vielleicht auch selber ein bisschen sozusagen verbietet.
Ja, und es hat ja nie in Ostwestfalen irgendwas in der Richtung gegeben. Das ist ja das erste Mal, jedenfalls nach meiner Erinnerung, dass es sowas krankhaft Abartiges hier gegeben hat. Auch das ist wahrscheinlich der Grund, warum das solche Wellen schlägt.
Klar. Sie hatten auch damals mal beschrieben, dass er eigentlich Frauke sozusagen in der Lage war, schwierige Situationen zu handeln.
Ja. Auch mit schwierigen Menschen umzugehen.
Genau, und aber wenn es natürlich sozusagen
ein Psychopath ist, dann nützen einem diese Fähigkeiten nichts.
Ja. Ja.
Und dann ist die daran auch irgendwo verzweifelt. Weil man einen Psychopathen, den kriegt man nicht eingefangen. Der ist nicht kalkulierbar, der reagiert nicht nach Mustern, die man bis dahin, sag ich mal, in seiner Sozialisation erfahren hat.
Ja.
Das würde natürlich auch erklären, dass sie am Anfang noch durchaus offensichtlich Hoffnung hatte, dass sie wegkam. Ich komme heute nach Hause. Ich komme jetzt nach Hause.
Naja.
Tja. Und im letzten Gespräch war für sie klar, sie weiß nicht, ob und wann sie nach Hause kommt.
Ich habe Ingrid Liebs selten so bedrückt erlebt wie bei diesem Besuch in ihrem Garten.
Ich fühle mich einfach nicht wohl mit dem, was so im Moment da ist. Ne? Natürlich könnte das der Abschluss sein, aber Abschluss der Fantasie in den Gang setzt, die nicht gut tun.
Nach 2 Stunden im Garten verabschiede ich mich. Der Besuch, der wirkt bei mir nach. Im Hotel schreibe ich meinen Artikel über das Horrorhaus in Höxter und die Frage, ob das Paar auf Frauke getötet haben könnte. Ich kann die Frage in dem Artikel nicht beantworten. Als Überschrift schreibe ich Hoffnung und Grauen. Danach ist es wie so oft in solchen Fällen. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit verschwindet fast genauso schnell, wie sie gekommen ist. Es beginnt die Zeit, in der die Bielefelder Mordkommission in Ruhe ermitteln kann. Es dauert einige Zeit, bis neue Details an die Öffentlichkeit kommen. Von 29 Handys, die man im Haus gefunden habe, ist irgendwann die Rede. Die Ermittler haben sich gefragt, woher die alle kommen. Was aber feststeht ist, Fraukes Handy ist nicht dabei. Zigtausende Videos und Nachrichten haben die Beamten überprüft. Angelika und Wilfried W. hatten offenbar die Angewohnheit, ihre Quälereien zu filmen. Die Ermittler haben sich das alles angeschaut. In all diesen Daten, Filmen und Nachrichten habe man keinen einzigen Hinweis auf Frauke gefunden, heißt es. In den Vernehmungen wird schnell klar, dass Wilfried W. nicht besonders klug ist. Eine Gutachterin wird später feststellen, dass sein IQ bei 59 liegen soll. Der Durchschnitt liegt bei 100. Den Wert von Wilfried sortiert eine Psychiaterin später in die Kategorie schwachsinnig ein. Angelika W. ist schlauer. Ungewöhnlich schlau sogar. Ihr IQ soll bei 120 liegen. Ihr war nach der Festnahme wohl auch gleich klar, dass die Ermittler genügend Beweise gegen sie finden würden. Also hat sie gleich angefangen zu reden. Ihre Strategie ist es geworden, alle Schuld auf Wilfried zu schieben. Sie erzählt alles, was sie über ihn und seine Taten weiß. Sie erwähnt gegenüber den Ermittlern, dass sie mit Wilfried gerne mal Spaziergänge durch den Wald gemacht habe. Nicht nur in Höxter, sondern in der ganzen Region. Da werden die Ermittler hellhörig. Sie wollen wissen, wo diese Spaziergänge langführten. Also schlägt die Polizei vor, sich die Ecken gemeinsam mit ihr anzuschauen. Sie fahren los. Dabei ist auch Angelika W.'s Anwalt Peter Wüller. Er erzählt mir später, wie Angelika W. die Polizisten in eine völlig entlegene Gegend außerhalb von Paderborn lotste. Irgendwann hielten sie am Rand einer Landstraße, erinnert sich Wüller.
Und dann verließen wir das Fahrzeug und Angelika zeigte den Polizeibeamten dann die Stelle oder den Weg, den sie des Öfteren damals mit ihrem Mann, mit dem Wilfried, spazieren gegangen war. Und dieser Spazierweg befand sich in unmittelbarer Nähe des ja Leichenauffindeortes.
Wüller meint die Ecke, in der 10 Jahre zuvor Frauke gefunden worden war. Aber in diesem Moment damals wusste Peter Wüller das noch gar nicht. Die Polizisten ließen sich offenbar nichts anmerken. Wüller sagt, es fiel kein Wort davon, dass Frauke in der Nähe gefunden wurde. Die Ermittler sollen einfach zugehört haben, wie Angelika W. ihren Spaziergang mit Wilfried beschrieb.
Erst nachdem wir dann mit Angelika dort spazieren gegangen waren, ein kurzes Stück, und sie zeigte die Wege, die sie damals mit Wilfried auch spazieren war, erst als wir dann wieder zum Auto zurück waren, erst dann haben die Polizeibeamten sich offenbart und haben gesagt, ja, hier haben wir die Frau Liebs gefunden.
Ja, und dann? Also ich meine, das ist ja ein Moment, also dann...
Es war merkwürdig, es stimmte alle merkwürdig. Es stimmte auch die Polizei, die sagte mir auch gegenüber, Mensch, das ist schon ein seltsamer Zufall, dass man hier gerade, weil da nichts los war an der Stelle, dass man hier spazieren geht und wir hier später noch eine Leiche finden.
Was hat denn Ihre Mandantin noch gesagt dazu? Also ich meine, so ein Zufall, wo Sie ja selber sagten, der ist irgendwie kaum zu erklären. Was hat sie denn noch dazu gesagt?
Das kann ich Ihnen heute gar nicht mehr sagen. Ich zumindest, ich kann sagen, was ich empfunden habe. Also ich war schon... ergriffen. Ich war schon verwundert darüber. Und ich war nicht alleine, auch man hat es den beiden Beamten angemerkt. Die sagten, das ist ein sehr, sehr, sehr merkwürdiger Zufall, weil es so einsam ist. Wenn Sie das mal sehen da draußen, das ist, wie gesagt, das ist kein Freizeitpark, das ist Prärie, es ist Pampa, da ist gar nichts los.
Mhm. Also wie erklären Sie sich das? Kann es sein, dass Ihre Mandantin jetzt absichtlich diese Spazierstrecke sozusagen vorstellen wollte, weil sie wusste, dass dort Frau Kalitz gefunden wurde? Oder kann es wirklich diesen Zufall geben, dass diese Spazierstrecke dort vorbeiführt?
Zufälle gibt es immer wieder. Manchmal schüttelt man mit dem Kopf und denkt, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Aber das kann tatsächlich wirklich ein reiner Zufall gewesen sein.
Nach der Ausfahrt in den Wald probieren es die Ermittler weiter. Aber egal, wie sehr sie suchen, sie finden keinen weiteren Anhaltspunkt für eine Verbindung zwischen dem Paar aus Höxter und Frauke. Die Staatsanwaltschaft erhebt irgendwann Anklage gegen Angelika und Wilfried W. 2 Morde werden dem Paar vorgeworfen und mehrere Fälle von Körperverletzung. Fraukes Fall ist nicht dabei. Ich selbst war damals nicht im Gerichtssaal, aber ich kenne einen Kollegen, der dort war.
Mein Name ist Christian Althoff. Ich bin Reporter beim Westfalenblatt in Bielefeld, beackere da vor allem Justiz- und Polizeithemen und bin in ganz Ostwestfalen-Lippe unterwegs.
Christian Althoff ist ein erfahrener Journalist, seit Jahrzehnten im Geschäft. Oft hat er auch über Fraukes Fall geschrieben. Er war in unzähligen Gerichtsverfahren, aber der Prozess gegen das Paar aus Höxter ist ihm besonders im Kopf geblieben.
Das Außergewöhnliche an diesem Prozess war, dass die Angeklagte über Stunden erzählt hat, ohne sich zu wiederholen, mit einem Detailreichtum, den man sich kaum vorstellen kann. Üblicherweise ist das ja so, jemand macht vor Gericht eine Aussage und dann haben alle Beteiligten 1000 Fragen. Das war hier nicht so, weil sie hat nichts ausgelassen. Sie hat über Tage geredet, ohne sich zu wiederholen und alles geschildert, was ihr einfiel.
Althoff war sich schon vor dem Prozess ziemlich sicher, dass Angelika und Wilfried W. mit Fraukes Fall nichts zu tun haben. Danach hatte er dann gar keinen Zweifel mehr. Angelika W. habe vor Gericht reinen Tisch gemacht. Bis zum Urteil vergingen fast 2 Jahre. Ingrid Liebs hatte irgendwann aufgehört, jedes Detail zu diesem Fall zu verfolgen. Damals war sie sicher, Höxter und das Paar aus dem Horrorhaus seien für sie ein für alle Mal vom Tisch. Aber dann, im Sommer 2020, bekommt eine Frau in Paderborn merkwürdige Post.
Ich bin Anja Lieb, bin 51 Jahre alt, vom Beruf Hundefriseurin und gebürtige Paderbornerin.
Es war ein unscheinbarer Umschlag, den sie eines Mittags aus ihrem Briefkasten zog. Sie öffnete ihn und nahm ein weißes Blatt Papier heraus. Oben in der Mitte stand: Sehr geehrte Frau Liebs. Das war seltsam. Sie heißt Anja Lieb, ohne S. Sie las weiter. Der genaue Wortlaut war: Sollten Sie in irgendeinem verwandtschaftlichen Verhältnis zu Frauke gestanden haben, dann schreiben Sie mir bitte zurück. Ich kann Sie leider nicht persönlich aufsuchen oder anrufen. Darum bleibt mir nur der Briefkontakt. Da ich nicht sicher bin, ob ich bei Ihnen an der richtigen Adresse bin, versuche ich es einfach mal. Sollte Ihnen Frauke nichts sagen, dann entschuldigen Sie bitte. Aber falls doch, bitte, bitte mir zurückschreiben. Vielleicht kann ich helfen. Mit freundlichem Gruß, Angelika W. Die Absenderadresse lautete Umlohstraße 100 in Bielefeld. Anja Liebs Mann tippte die Anschrift bei Google ein. Es war die Adresse der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede. Da wusste Anja Lieb, worum es geht. Ihr Mann rief gleich bei der Polizei in Paderborn an. Kurz darauf kamen 2 Streifenbeamte vorbei.
Die uns aber auch ein bisschen merkwürdig rüberkamen, so lapidar.
Die beiden Beamten wirkten genervt. Sie packten den Brief ein und gingen. Anja Lieb und ihr Mann hatten das Gefühl, dass die Polizei mit diesem Brief gar nichts machen wird. Also fingen sie wieder an zu googeln. Es dauerte nur ein paar Minuten, bis sie die Nummer von Ingrid Liebs herausgefunden hatten.
Im ersten Moment war Frau Liebs sehr verhalten, was ich aber auch nachvollziehen kann, da ich denke mal, dass es viele Trittbrettfahrer gibt und jeder weiß was und jeder hat irgendeine Info, um sich im Vordergrund zu spielen.
Aber sie kamen miteinander ins Gespräch. Ingrid Liebs bat darum, den Brief lesen zu dürfen. Anja Liebs Mann hatte ihn fotografiert, bevor die Polizisten ihn abgeholt haben. Das Foto schickte er Ingrid Liebs per WhatsApp.
Der Brief war handgeschrieben, in einer sehr ordentlichen Schrift, ohne Rechtschreib- und Grammatikfehler. Als Deutschlehrerin guckt man auf sowas ja auch. Also von einer Person, die ich nicht als Angelika W. identifiziert hätte.
Ingrid Liebs hatte das Bild einer groben Frau im Kopf, die er Fäuste sprechen ließ als Worte. Jetzt sah sie diesen sauber formulierten Brief, in dem Angelika W. ziemlich klar andeutete, mehr zu wissen. Vielleicht hatten die Polizisten doch die Verbindung übersehen. Fraukes Mutter wurde unsicher.
Und dann habe ich gedacht, kann es doch die Angelika W. gewesen sein mit ihrem Ehemann? Passt aber eigentlich nicht. Und habe dann abgewartet, ob die Polizei sich bei mir meldet. Das hätte ich eigentlich auch erwartet. Aber nachdem das nach gut 1,5 Wochen, 2 Wochen nicht der Fall war, habe ich in Bielefeld im K11 angerufen und habe gesagt, haben Sie den Brief aus Paderborn bekommen von der Angelika W.? Müssen wir mal gucken. Und dann hat mich eine Weile später der Hauptvernehmungsbeamte von Angelika W. angerufen und hat zu mir gesagt, guter Rat, nehmen Sie zu der Frau keinen Kontakt auf, die weiß nichts und die hat nur Langeweile. Das Spielchen, was sie jetzt mit Ihnen treiben will, nämlich Sie animieren, dort mal einen Besuch zu machen, das treibt sie auch mit uns, aber da kommt nie was bei raus. Nehmen Sie die Ergebnisse als verlässlich, die wir damals hatten, und tun Sie sich nicht an, zu der ins Gefängnis zu fahren. Und ich habe fast eine Stunde mit dem Mann telefoniert, ganz nett, ganz offen, ganz aufgeschlossen. Und wir haben uns damit verabschiedet, dass ich mich bedankt habe und gesagt habe, ich werde ganz sicher nicht zu Angelika W. ins Gefängnis fahren, denn ich vertraue Ihnen. Und so ist das auch.
Ingrid Liebs fuhr also nicht ins Gefängnis. Ich aber will Angelika W. besuchen, als ich von dem Brief erfahre. Ich glaube der Polizei, dass da nichts dran ist, aber als Reporter will ich sie natürlich selbst befragen. Um sie zu interviewen, brauche ich die Erlaubnis der Gefängnisleitung. Also schreibe ich eine Mail. 2 Tage später bekomme ich eine Antwort vom Anstaltsleiter Uwe Nelle Cornelsen. Er schreibt mir: Sehr geehrter Herr Stawski, Frau W. hat bereits vielfache Versuche unternommen, in eigener Sache, aber auch über andere Themen, Zugang zu den Medien zu bekommen. Diese sind bislang sämtlich abgelehnt worden, bis Frau W. bei der Behandlung ihrer Persönlichkeitsstörung Fortschritte zeigt. Bei Frau W. ist bereits während ihres eigenen Verfahrens deutlich geworden, dass sie diese Momente öffentlicher Aufmerksamkeit genießt. Dabei ist es egal, aus welchem Anlass und in welchem Kontext sie in Erscheinung tritt. Frau W. hat auch keinerlei Empfindsamkeit für die Folgen ihres Handelns nach außen. Ich bedauere Ihnen keine andere Entscheidung mitteilen zu können, bitte aber auch um Verständnis, da es behandlerisch kontraindiziert wäre, den Bedürfnissen von Frau W. in dieser Sache zu entsprechen. Im ersten Moment finde ich es schade, dass es nicht klappt mit dem Interview. Aber gleichzeitig ist mir spätestens jetzt klar, dass Angelika W. nur eine falsche Spur legen wollte. Würde ich sie besuchen, bekäme sie genau das, was sie wollte. Aufmerksamkeit. Und ich will einer wegen Mordes verurteilten Frau, die laut einem psychiatrischen Gutachten narzisstische Züge hat, keine Bühne bieten. Dieses ganze Höxter-Kapitel hat einen Gedanken bei mir hängen lassen. Vielleicht war es nicht nur eine Person, die Frauke entführt hat. Vielleicht waren es 2 oder sogar noch mehr. Ich habe das auch Ralf Östermann gefragt. Er sagte, darüber haben sich die Fallanalytiker den Kopf zerbrochen.
Sie favorisieren einen Einzeltäter, ja, aber lassen sich natürlich auch insofern eine Hintertür offen, ja, dass es auch nicht ganz ausschließen, dass es einer mehr, oder?
Okay.
Ich sehe das eigentlich genauso. Man, ja, darf nicht zu eingleisig fahren. Ich glaube, das wäre fatal, wenn man, mhm, sich zu früh in irgendeine Richtung festlegt, auch auf einen Einzeltäter oder auf mehrere Täter. Ja. Das kann nämlich schnell mal nach hinten losgehen, ja, der Schuss, ne?
Warst du gar nicht alleine? Ist es falsch, wenn ich sage, du? Wart ihr es? Habt ihr danach einen Pakt geschlossen, niemals mit jemand anderem darüber zu reden? War es eure gemeinsame Idee? Oder hat der eine den anderen nur mitgerissen? Selbst wenn es ein Einzeltäter gewesen sein sollte, ein Mensch, der in einigermaßen normalen Verhältnissen lebt, der Freunde, Nachbarn, vielleicht sogar eine Familie hat, kann so eine Tat nicht begehen, ohne dass irgendwer in seinem Umfeld sich fragt, was in dieser Woche mit ihm los ist. Dem auffällt, dass sich diese Person anders verhalten hat als sonst. Die Hoffnung, so jemanden zu finden, hatte Ingrid Liebs jahrelang dazu getrieben, die Öffentlichkeit zu suchen. Fast zu jedem Jahrestag von Fraukes Verschwinden berichtete die Lokalzeitung. Aber die Berichte rutschten Jahr für Jahr etwas weiter nach hinten. Der 10. Jahrestag war eine Ausnahme, denn kurz vor diesem Jahrestag flog das Paar aus Höxter auf und die Zeitungen waren voll von Artikeln auch über Frauke. Aber nach Höxter, als wieder nichts herausgekommen war, hatte Ingrid Liebs entschieden aufzugeben. Sie hat sich gesagt:
Jetzt ist Schluss. Willst du nicht mehr und du bist 10 Jahre erfolglos gewesen. Es bleibt dabei, Du wirst alle Anfragen und alles, was kommt, abwimmeln.
Es war fast eine Art Schwur. Ihr Sohn hatte ihr den abgenommen. Frank hatte sich Sorgen um seine Mutter gemacht. Er hat zu ihr gesagt, Mama, du hast alles getan. Du hast so viel probiert. Jetzt ist Schluss. Und Ingrid Liebs versprach ihm und auch sich selbst, dass jetzt Ruhe sein würde. Fast gleichzeitig mit ihr machte auch Ralf Östermann Schluss. Er war jetzt über 60. Es war Zeit für den Ruhestand. In den Lokalzeitungen erschienen Abschiedsartikel über ihn. Die Journalisten erinnerten an seine großen Fälle und an seine große Niederlage, Frauke. Es war, als wäre die Suche nach dem Täter an einem bitteren Ende angekommen. Aber dann schrieb ein junger Mann aus Ostdeutschland eine Mail an Ingrid Liebs. Er hatte eine Idee und er wollte Fraukes Mutter davon überzeugen. Und damit war die Ruhe, die Ingrid Liebs sich geschworen hatte, zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 9 von Frauke Liebs, die Suche nach dem Mörder. Den kompletten Podcast könnt ihr zuerst kostenlos auf RTL Plus Musik, der neuen App für Musik und Podcasts, hören. Ihr könnt ihn aber auch auf allen anderen Plattformen hören. Dort gibt es jede Woche eine neue Episode. Eine Sache noch. Wenn ihr was wisst, wenn ihr wirklich einen Hinweis zu Fraukes Verschwinden oder dem Mord an ihr habt, dann meldet euch. Aber bitte keine Spekulationen. Es helfen nur konkrete Hinweise. Wendet euch an jede Polizeistelle, an Fraukes Mutter Ingrid Liebs oder auch an mich. Die Kontakte findet ihr in den Infos zu diesem Podcast. Klickt einfach auf die Beschreibung. Frauke Liebs ist ein Podcast von mir, Dominik Stafski. Ich will mich bei den Leuten bedanken, die mir dabei geholfen haben. Vor allem bei Miriam Ahns für die viele Beratung bei meinen Texten und der gesamten Produktion. Und bei Ivy Hase von der Audio Alliance, die das Projekt redaktionell betreut hat und viele Tage mit mir im Studio saß. Das Sounddesign stammt von Andolin Sonnen. Die Musik wurde produziert von Paul Eisenach. Danke an Nicolas Femerling, Christopher Koch, Lorraine Rahe und Patricia Wirwig von der Audio Alliance. An meine Kolleginnen und Kollegen vom Stern, an Giuseppe Di Grazia, Isa von Heil und Oliver Kreuz. Und an das Team von UFA Show and Factual, mit denen ich eine TV-Dokumentation zu diesem Fall produziert habe. Danke auch dem Paderborner Radiosender Radio Hochstift, der uns die alten Radionachrichten noch einmal eingesprochen hat. Und an Verena Runne, die in diesem Podcast Frauke ihre Stimme leiht. Das Projektmanagement lag bei Linus Günther und Melissa Wolf.